Du hast das Projekt damals unter dem Titel Down the River bei Decke Open 21 eingereicht. Der Call hat schon auf die aktuelle Situation fokussiert und die Frage nach dem Umgang mit den aktuellen Krisen gestellt, also vordergründig mit der Corona-Krise und damit zusammenhängend mit der Klimakrise. Hat dich der Call jetzt zu dieser Arbeit inspiriert oder spielt die Auseinandersetzung mit Themen zu Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt schon länger eine Rolle in deiner Arbeit?
Eigentlich hat das Projekt als Idee schon vorher gegeben, ein bisschen in abgewandelter Art. Also ich habe schon länger an dem Projekt auf die Art irgendwie gearbeitet und überlegt, wie sich das umsetzen ließe. Und ich habe das dann schon für den Call und auch für Innsbruck und so irgendwie konkret modifiziert, was die Auswahl der Bilder und so weiter anbelangt. Aber grundsätzlich war es schon was, was davor schon irgendwie in einer Art da war, ja.
Und haben diese Themen, dieser Themenbereich in deiner vorigen Arbeit schon eine Rolle gespielt?
So konkret eigentlich nicht, na. So konkret habe ich glaube, ich habe schon immer dieses Naturthema drin gehabt, vielleicht ein bisschen mehr auf so einer Wissenschaftsebene oft und auf so einer Wahrnehmungsebene, aber eher abstrakter und genau so konkret jetzt eben Biodiversität aufzugreifen, ist neu.
Du sprichst von Biodiversität. Es geht in deiner Arbeit um vier Tierarten, die in Tirol heimisch sind und vom Aussterben bedroht sind oder schon ausgestorben. Wie bist du auf diese Auswahl gekommen? Also inwiefern spielt die jetzt im Kontext der ganzen Arbeit eine Rolle?
Ja, die Auswahl der Tiere ist ein vielschichtiges Thema, würde ich mal sagen. Genau, es war irgendwie die Auflage jetzt für das Projekt, die ich mir selber gemacht habe, dass es eben erstens einen regionalen Bezug gibt, also einen Tirol-Bezug, sprich, dass die Tiere entweder schon ausgestorben sind oder irgendwie im Zusammenhang mit Biodiversitätskrise oder der Zerstörung von Lebensraum stehen. Das war mal die eine Auflage, dann wollte ich irgendwie, dass es möglichst breite Auswahl von Tieren ist, also sprich, es gibt jetzt den Luchs als Säugetier, den Eisvogel als Vogel, Bachforelle als Fisch und Biene als Insekt, also irgendwie breite Spezies. Und dann, was eben nur erschwerend hinzukommt, ist, dass bei diesen Skulpturen, also bei dieser anamorphen Skulptur, bei der Wirkungsweise, müssen eben immer zwei Bilder genau dieselbe Fläche ausfüllen. Und das, also es gibt zwei Bildpaare und das ist eben relativ schwierig, auf diese Bilder überhaupt zu kommen, die zu generieren und genau, das macht natürlich die Auswahl auch eng auf eine gewisse Art. Also es war relativ schwierig, das zu entwickeln, dass es all diese Kriterien erfüllt. Ja.
Die Jury hat dein Projekt ausgewählt und zur Realisierung vorgeschlagen. Die Auseinandersetzung in der Jury war relativ kontrovers. Also ein Teil der Jury hat kritisch angemerkt, dass es einen Widerspruch gäbe zwischen dem inhaltlichen und thematischen Fokus auf Klima und Umwelt, Biodiversität und zum anderen in der Auswahl der Materialien, die durchwegs industriell gefertigt sind und vielleicht nicht unbedingt leicht recycelbar. Wie gehst du denn mit diesem Widerspruch um, beziehungsweise hat sich deine Arbeit verändert dadurch?
Ja, also die Reaktion der Jury oder die Feststellung, dass die Materialien nicht gerade unbedingt nachhaltige Naturmaterialien sind, sondern eben eher industrielle oder rein industrielle, war mir natürlich vorher schon bewusst. Ich habe sie dann trotzdem eingereicht, habe das aber nicht wirklich thematisiert, die Materialienauswahl. Und jetzt im Prozess und vielleicht auch schon mit diesen Reaktionen innerhalb der Jury hat sich vielleicht so der inhaltliche Fokus ein bisschen verschieben angefangen, nämlich dahingehend, dass die Skulptur jetzt eigentlich ein Dilemma aufgreift, in dem vielleicht die Menschheit als Ganzes, so dramatisch das klingt, aber steckt. Und zwar, dass wir eben ganz oft unseren Lebensraum so gestalten, dass er eigentlich die Koexistenz von den meisten anderen nichtmenschlichen Lebewesen verunmöglicht. Also das liegt eben genau an dieser industriellen Verarbeitung, also dass wir einfach Boden versiegeln mit Zement und Beton und Asphalt und so weiter der ganze Abbau der Rohstoffe und so weiter. Und jetzt ist es ja total bekannt, dass das problematisch ist und es gibt einen ganz breiten Konsens. Vor allem seit den letzten Jahren, glaube ich, ist der Konsens nochmal gewachsen und trotzdem ändert sich irgendwie nichts Grundlegendes. Und jetzt kann man da vielleicht irgendwie ganz konkrete Schuldige ausmachen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht der Weg. Also ich glaube, das Problem ist halt viel grundlegender, nämlich die Frage zu stellen, naja, wie müssen wir als Menschen uns auf der Erde positionieren, dass eben diese zerstörerische Lebensweise nicht fortgesetzt wird? Irgendwie so. Und ja, über die Frage bin ich dann eben auf dieses Konzept von Human-Animal-Binary gestoßen, was ich eben da ganz spannend gefunden habe. Und zwar, dass gerade in unserem Kulturkreis es schon so eine Sicht von Natur gibt, die binär ist, die Natur immer als was sieht, was außerhalb von uns stattfindet. Meistens eben auch was hierarchisch unterhalb von uns stattfindet, sieht man zum Beispiel sogar in Massentierhaltung, wo ja wirklich genau Lebewesen einfach total ausgebeutet werden, industriell. Und tatsächlich ist das Verhältnis ja viel verworrener. Also erstens sind wir natürlich genauso Tiere und wir sind damit auch total abhängig vom Gelingen von biologischen und ökologischen Prozessen. Und auch dieses Bild, das Natur als was Untergeordnetes zu sehen, stimmt eben aus der Sicht nicht, weil wenn wir die Natur zerstören, dann wird es uns genauso nicht mehr geben. Und die Skulptur ist jetzt eben irgendwie ein Stück weit, greift dieses Verhältnis auf und gibt aber auch keine Antwort drauf, weil ich sie selber auch nicht habe, weil ich ja oft auch sehe, dass diese Trennung, dieses sich Abheben von Natur ja in ganz vielen Bereichen, aber es ist was total gut funktioniert. Also ich denke mal, wir haben ja irgendwie auch Kultur und Sprache und das ermöglicht ja irrsinnig viel. Also es kann irgendwie jetzt nicht darum gehen, zurückzugehen vor diese Zeit, wo wir diese Ablösung hatten. Aber ich glaube, wir müssen sie irgendwie neu formulieren und ja, irgendwie steckt dieses Dilemma und dieser Widerspruch in der Skulptur, die eben diese schönen Tierdarstellungen zeigt, aber gleichzeitig in einer total industriellen Einbettung, wie museal auf diesem Betonsockel in diesem Glaskubus.
Bei diesen Arbeiten mit den Glaskuben geht es ja auch darum, dass sich Bilder erst zusammensetzen in der Bewegung. Es sind eigentlich so Vexierbilder, oder? Ein Stück weit. Es geht auch immer ein bisschen um Täuschung und um Fokussierung. Würdest du das so sehen?
Ja, genau. Diese Kuben, ich habe da ja schon mehrere von denen gemacht und eben ohne diesen Biodiversitätshintergrund, es ist mir einfach irgendwann klar geworden, dass sich das total gut eignet für das Thema. Also einfach um das Thema künstlerisch aufzugreifen, weil es je nach Standpunkt sich eben die Bilder zusammensetzen oder sie zerfallen in Einzelteile. Und das lässt sich eben super übertragen auf Spezies oder auf Biodiversität. Also so ein bisschen, dass es eben an unserem Standpunkt, an unserer Haltung, an unserer Perspektive liegt, ob die Spezies eben zerfallen oder sich wieder zusammenfügen. Und das habe ich total passende Übersetzung irgendwie gefunden. Und ja, die Arbeit, die Skulptur arbeitet schon mit Illusion und das ist natürlich immer ein Stück weit, birgt es die Gefahr der Suggestion in sich. Für mich steckt da Folgendes drin, und zwar geht es da für mich ein bisschen auch um die Frage, also bei Kunst im öffentlichen Raum im Besonderen geht es eben oft um die Frage, wie sehr Kunst im öffentlichen Raum politische, gesellschaftskritische Themen aufgreifen soll oder muss und wie viel da sowas wie eben Illusion oder Schönheit oder Ästhetik Platz hat. Und ich gebe auf die Frage irgendwie mit der Skulptur A Antwort und gehe da irgendwie vielleicht an Zwischenweg oder versuche das auch zu vereinen, weil gerade beim Naturthema, glaube ich, wird ja die Problematik erst klar in dem Moment, wo man die unglaubliche Lebendigkeit von Natur wahrnehmen kann und sehen kann und damit auch irgendwie die Schönheit. Und deswegen muss es irgendwie einen Modus geben, wo man eben Schönes machen kann und gleichzeitig zerfällt es ja aber bei mir auch wieder und löst sich auf und endet dann irgendwie schon in einer kritischen Botschaft. Aber es kommt eben beides irgendwie vor und so ordne ich irgendwie dieses Thema von der Illusion ein. Und in dem Kontext ist es für mich dann auch irgendwie eben nicht suggestiv, das zu verwenden, sondern eben, es dient einfach diesem affektiven Moment, dass man eben eintaucht in das und sich eben berühren lässt von dieser Schönheit oder dieser Lebendigkeit ist vielleicht treffender. Und das ist halt das Mittel dazu.
Das heißt, ich bin ja als Betrachterin ja immer am mitgefordert bei deinen Arbeiten. Wenn ich mich selber nicht bewege, verstehe ich die Arbeit nicht. Das könnte man jetzt bei diesem Thema vielleicht auch wieder generalisieren, dass wir uns immer wieder bewegen müssen, um den Fokus überhaupt schärfen zu können, um überhaupt das Bild zu kriegen, scharf von der Biene, vom Luchs, von was auch immer, und nicht im Zwischenstadium in diesem vagen und unscharfen stehen zu bleiben, oder?
Ja, ich glaube überhaupt, Perspektive ist ja, Bewegung ist ein wichtiges Thema und ich glaube auch Perspektive, also man sieht es ja in ganz vielen Fragen, dass einfach unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Bilder der Wirklichkeit generieren und ich glaube, dass in ganz vielen Bereichen, also sei es jetzt bei marginalisierten Gruppen, braucht es irgendwie die Erzählungen von Betroffenen zum Beispiel, ohne die wird das Bild nicht sichtbar. Also ich glaube, ja, in Perspektive steckt irgendwie viel Erkenntnistheoretisches drin.
Was ist denn nochmal deine grundsätzliche Motivation, dich mit Fragen des Klimas und der Biodiversität in künstlerischen Arbeiten auseinanderzusetzen? Hast du das Gefühl, dass Kunst das Potenzial hat, in dem Bereich was zu tun, einen Beitrag zu leisten? Wenn ja, welchen?
Ja, ich glaube, man kommt dem Thema irgendwie auch gar nicht mehr aus, aber ich glaube, bei mir hat das vielleicht schon Ursprung, dass ich als Kind viel mit meinem Vater gereist bin. Wir sind oft eigentlich, haben so Naturreisen eigentlich gemacht. Also ich habe relativ viel so schöne Natur irgendwie gesehen schon als Kind. Das war, glaube ich, schon irgendwo prägend hat man das irgendwie, hat es erlebbar eben gemacht, dass das irgendwie erhaltenswert ist. Und ich bin Künstler, sehe mich als Künstler merke halt, dass ich auf der Ebene am besten einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, man muss sich vielleicht überhaupt bei ganz vielen Problemen nicht immer fragen, ja, was ist jetzt die allgemein wirksamste Methode, um irgendwie ein Problem zu lösen, sondern man muss das vielleicht immer abgleichen mit den eigenen Fähigkeiten. Und das ist in meinem Fall, denke ich, schon das Künstlerische jetzt im Moment. Und ja, die Funktion, die Kunst haben kann, ist ganz vielschichtig. In meinem Fall, bei meiner Kunst, ist es oft eben die Idee, Dinge erlebbar zu machen. Also in dem Fall eben, dass man durch diese Position auf das Objekt eben das Zerfallen und das Wiederzusammensetzen von Spezies erlebbar macht. Ich glaube, Kunst hat oft eigentlich die Aufgabe, Dinge sichtbar zu machen und sie oft eben in einer fragenden Art und Weise sichtbar zu machen. Ich will das überhaupt nicht generalisieren, das ist immer total schwierig bei Kunst, aber das ist was man oft sieht, so, dass Kunst eher so das Dazwischen aufgreift, die Widersprüchlichkeiten, die Uneindeutigkeiten. Und das mache ich ja da eben auch ganz stark, indem ich eben industrielle Materialien verwende, um eben dieses Biodiversitätsthema aufzugreifen und damit eigentlich einen Widerspruch generiere. Und den halt irgendwie in den Raum stellen einfach und dann mal schauen, was dann damit passiert so. Aber er ist dann einfach mal da und sichtbar. Das ist, denke ich, das, was der Beitrag der Kunst ist.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du stellst es in einen Raum und du stellst es ja tatsächlich in den öffentlichen Raum. Also es ist nicht eine Arbeit, die jetzt mal fürs Erste für den White Cube gedacht ist, sondern für den öffentlichen Raum. Und du stellst öfters Arbeiten in den öffentlichen Raum. Warum ist dir das wichtig? Ist die eine Frage. Und die andere, es gibt immer auch einen kulturvermittlerischen Ansatz in den Arbeiten. Also es gibt eine Textebene, ist bei der Arbeit auch der Fall. Und soweit ich mich erinnern kann, im Konzept sprichst du auch von einer Vermittlungsebene im Sinne von Vorträge oder diskursive Veranstaltungen mit Expertinnen aus dem jeweiligen Bereich. Gibt es da schon was Genaueres dazu?
Vielleicht zu der Frage mit dem öffentlichen Raum. Genau, der öffentliche Raum ist natürlich einfach ein spannender Ort, weil man Kunst sehr zugänglich macht für alle Menschen, die sich einfach im öffentlichen Raum bewegen, die vielleicht jetzt gar nicht auf der Suche nach Kunst sind, im Gegensatz zu Ausstellungen in den Galerien. Deswegen erreicht man da irgendwie was anderes, habe ich das Gefühl. Man erreicht Menschen auf einer breiteren Ebene und das ist mal grundsätzlich was Spannendes und auch was Gutes. Ich mache die Erfahrung auch irgendwie im Internet zum Teil. Da ist es vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich schätze ich das auch im Internet, dass dort Kunst einfach sehr niederschwellig zugänglich ist. Und die Frage zu den Texten und zu den Begleitenden. Ja, bei meinen anderen Arbeiten war das eigentlich auch immer so, dass es eine Textebene gegeben hat. Ich finde das eine total spannende Frage eigentlich, das Verhältnis von Text und Objekt. Ich habe da eigentlich lang an bisschen fast abwehrende Haltung gehabt, weil ich oft so das Gefühl gehabt habe, naja, wenn irgendwie die Arbeit so in den Hintergrund rückt und fast nur mehr um den Text geht, dann ist es total okay, aber dann ist die Person, die das geschrieben hat, eher Schriftsteller oder Lyrikerin. Und das habe ich oft wahrgenommen, dass das irgendwie fast widersprüchlich ist. Und für mich habe ich da irgendwie einen Modus gefunden, dass ich das gern entkoppel ein Stück weit. Also in dem Fall wird es jetzt so sein, dass es dieses Objekt gibt und die Texte werden schon auf die vier Bilder eingehen, aber sie werden an größeren Bogen schlagen und allgemein das Problem der Biodiversitätskrise aufgreifen und der Zerstörung von Lebensraum für Tiere. Und ich finde es eigentlich total okay, Werk und Text zu entkoppeln ein Stück weit und das irgendwie so lose verknüpft zu sehen. Das ist irgendwie was für mich gut funktioniert. Und die letzte Frage, genau, und das Diskursive, ja, das ist also Frage, mit der ich mich ein bisschen beschäftige, gerade bei solchen Projekten, die jetzt wirklich wissenschaftliche oder gesellschaftliche Themen aufgreifen, dass es halt meistens Menschen gibt, die eigentlich ihr ganzes Leben nichts anderes machen, als sich mit einem ganz bestimmten Diskurs zu befassen und dass ich manchmal merke, so, ich kann diese Expertise nur bis zu einem gewissen Punkt liefern, aber schneller mal gibt es einfach Leute, die sich da wesentlich besser auskennen. Eben das. Da komme ich auch wieder auf den Punkt zurück, dass ich mir irgendwie als Künstler sehe und mich auch viel mit Materialien befassen muss und mit technischen Fragen und so weiter. Und ich finde es dann eigentlich total ja, okay und es funktioniert da irgendwie, das dann einfach auszulagern und zu sagen, naja, es gibt ja diese Arbeit und man verwendet das irgendwie als Aufhänger für einen Beitrag von einer anderen Person.
Wo denn im öffentlichen Raum sollen die Arbeit stehen fürs Erste?
Fürs Erste wäre der Plan, sie neben das Landestheater zu stellen. Also da ist dieser Platz mit dem Brunnen hinter dem Reich für die Insel, auch diesem Würfel, Glaswürfel. Irgendwie dort passt ganz gut hin. Der Ort entwickelt sich so immer mehr so zum Kulturquartier Innsbrucks mit dem Haus der Musik, mit dem Landestheater, eben mit Reich für die Insel. Es ist irgendwie ein recht zentraler öffentlicher Platz. Ich vermute aber, dass sie dort von der Stadt nur eine Bewilligung für wahrscheinlich ein paar Monate kriegen wird. Und in dem Zeitraum würde ich gerne Ausschau halten nach einem Ort, wo es dann länger stehen kann, im besten Fall dauerhaft.
Magst du noch mal was sagen zu deinem Verhältnis zu Glas? Weil für die, die die jetzt nicht kennen, die wissen vielleicht nicht, wie du zur Auswahl von diesem Werkstoff kommst. Warum du die vor allem mit Glas beschäftigst?
Ja, ja, eigentlich bin ich mit Glas in Berührung gekommen, wo ich in Gramsach in der Glaswerkschule das Kolleg gemacht habe, 2 Jahre. Und dort habe ich irgendwie ja alle Techniken mal kennengelernt, die man für Glaskunst so verwenden kann. Und ich habe das Material davor eigentlich nicht wirklich für Kunst in Erwägung gezogen. Danach habe ich in der Tiroler Glasmalerei arbeiten angefangen und habe dort auch die Möglichkeit gehabt, weiter mit dem Werkstoff zu arbeiten. Und ja, irgendwie habe ich dadurch schon so einen ganz starken Glasfokus entwickelt. Irgendwie liegt mir der Stoff dann auch, wie sich herausgestellt hat. Ich finde einfach, Glas, durch Transparenz eignet sich Glas eben total gut, dieses Dazwischen, diese Uneindeutigkeiten aufzugreifen. Glas reflektiert sein Umfeld. Ich finde es auch spannend, dass durchsichtige Materialien werden ja überhaupt erst dadurch sichtbar, dass sie das Licht, das sie durchdringt, brechen. Also das Glas besitzt ja eigentlich keine eigene Oberfläche. Es wandelt nur die Oberfläche der Umgebung um oder das Licht der Umgebung um und wird dadurch sichtbar. Genau, ich glaube, dadurch lässt sich das Material total vielseitig einsetzen. Es gibt aber auch, glaube ich, einen ganz praktischen Grund, so, dass ich glaube, jedes Material ist komplex ist im Endeffekt und es geht sich gar nicht viel mehr aus. Also so, es gibt so viel zu wissen drüber und so viele Fragen und ganz technische, praktische Fragen, dass das auch dann total ausfüllend ist, eigentlich sich auf mehr oder weniger am Material zu fokussieren. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich will mich gar nicht nur über das Material definieren. Also ich mag das schon auch gern offen halten nach wie vor und ich versuche eigentlich schon eher zuerst Ideen zu generieren und dann erst die Materialfrage zu stellen. Aber es passiert auf jeden Fall oft, dass das Glas ist und ja, genau, so ist es gekommen
Ja,
mit dem Glas. Ja.
spannend. Und du hast ja bei diesem Arbeitsprozess jetzt nochmal die Möglichkeit, das Glas anders zu bearbeiten als bisher oder anders als geplant. Du wolltest das eigentlich mit bedruckten Klebestreifen versehen und hast jetzt entschieden, das anders zu machen. Magst du das nochmal kurz
Ja,
beschreiben?
genau. Also für die Arbeit habe ich jetzt sehr aufwendige Technik gewählt, die aber auch sehr wertig, sehr langlebig ist. Mir jedenfalls wesentlich besser gefällt als eine digital bedruckte Klebefolie. Und zwar werden da jetzt viele Glasstücke ausgeschnitten, und zwar aus sogenanntem mundgeblasenem Echtantikglas. Das ist eben so buntes Glas, das kennt man vor allem von Bleiverglasungen von Kirchenfenstern. Das ist eigentlich genau dasselbe Material. Ich arbeite eigentlich überhaupt mit dieser Technik, die es ja schon seit dem Mittelalter gibt und die seit dem Mittelalter sogar erhalten ist. Also es ist wirklich eine sehr langlebige Technik ist. Diese Echtantikglasstücke werden dann eben bemalt, handbemalt mit sogenannten Schmelzfarben und die Schmelzfarben werden dann eingebrannt bei 600 Grad circa. Und die Farben verbinden sich mit der Glasoberfläche und werden eben permanent dadurch, also solange das Glasstück nicht zerbricht, bleibt die Farbe erhalten, mehr oder weniger. Und es ist zum einen, das Material des Echtantikglases einfach von den Farben her irrsinnig hochwertig, qualitativ. Also da kommt irgendwie ein Digitaldruck nicht wirklich dran. Und dasselbe gilt eben für die Schmelzfarben, die langlebig sind. Und das hat mir irgendwie auch nochmal gefallen bei dem Projekt, dass ich zwar jetzt diese industriellen Materialien verarbeite, gleichzeitig ist es was lang stehen kann. Also das sollte im besten Fall ja, viele Jahre existieren können, ohne sich wesentlich zu verändern, das Objekt. Deswegen der Betonsockel und das Glas, ja.
Ja, ist spannend, weil es ist ja die Ressourcenfrage ist ja auch zu stellen im Verhältnis zur Nutzung. Und wenn die Nutzung über einen sehr, sehr langen Zeitraum angelegt ist, dann rechtfertigt es ja auch einen gewissen Materialeinsatz.
Ja, ein
Das
Stück
ist ja,
weit schon
ja.
natürlich, ja genau. Es ist natürlich immer total einfach, Dinge zu relativieren, aber ich denke, also genau, wenn das in 30 Jahren immer noch wo steht, dann macht es auf jeden Fall einen Unterschied, wie
Ja.
wenn man das irgendwie einen Tag aufbaut und dann in den Müll kippt, auf jeden Fall, ja.
Vielleicht abschließend nochmal zurück zu der Frage, die haben wir schon tangiert. Wie nachhaltig müssen denn Kunstprojekte sein? Weil du kennst sicher die großen Projekte von Olafur Eliasson, der Eisberge in die Innenstadt von London verfrachtet hat, um das Schmelzen der Polkappen zu demonstrieren. Oder das Projekt in Kärnten im Fußballstadion, wo Bäume gepflanzt wurden, die gar nicht heimisch sind. Da gibt es sicher berechtigte Kritik an solchen Projekten. Wie überhaupt der internationale Kunstbetrieb ja nicht besonders nachhaltig funktioniert. Also es wird viel geflogen, viel gebaut, viel weggeschmissen. Abschließend, wie stehst du nochmal zu dieser Frage?
Ja, also ich weiß es jetzt zufällig bei Olafur Eliasson, dass er wirklich einen Plan hat, seine Anzahl der Flüge zu reduzieren jedes Jahr, wobei natürlich von sehr hohem Niveau und insofern ist da auch wieder die Frage, wie wirkungsvoll das ist. Das ist natürlich ein Problem, also die weiten Transportwege. Ich glaube, ein Stück weit besteht da natürlich auch wieder dasselbe Dilemma, dass wir alle irgendwie in diesen Prozessen drin sind und man jetzt nicht einfach hergehen kann und das einfach abdrehen kann. Aber ja, ich denke mal, den Diskurs braucht es trotzdem und den kann die Kunst anstoßen und ja, darauf zielt das Projekt ab.
Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.